ARD.
Mein Name ist Caro Worps.
Mein Name ist Miguel Rubitzki.
Und ihr hört Best of 2010er bei Too Many Taps, der Podcast. Ach, liebe Leute, wir sind immer noch im Urli.
Ich hätte gern noch einen Pina Colada, alkoholfrei.
Oh, das Wasser ist herrlich. Ach, ich komme.
Es ist wirklich ein herrliches Wasser hier bei uns in der ARD-Audiothek, wo wir ja sonst immer jede Woche unsere Tabs schließen, aber diese Woche mal wieder ein Best-of für euch zur Verfügung haben für die Zeit, wo wir im Urlaub sind.
Ja, und diesmal reden wir über die wilden 2010er, The Roaring 2010er, so heißt es ja,
so sagt man.
Ja. Was da alles abging, Miguel, und wir beide mittendrin.
Wir waren damals mittendrin, uns ist aufgefallen, als wir so überlegt haben, welche Themenwelten können wir für unsere Best-of-Folgen über unsere Tabs stülpen,
ja,
dass die 2010er ein wiederkehrendes Jahrzehnt sind.
Da waren zum Beispiel Horrorclowns ein Thema.
Ja, metrosexuelle Männer haben wir besprochen.
Tessas Geburtstag war das Happening des Jahrzehnts.
Ja, neben der Gangtour, das war natürlich auch ein Happening des Jahrzehnts. Das haben wir alles besprochen und auch da wird heute unsere Cutterin Henny mal wieder einen wahnsinnig charmant zusammengeschnittenen Supercut hergestellt haben.
Ja, da bin ich jetzt aber mal ganz gespannt.
Bin ich auch gespannt, Henny. Jetzt zeig mal, was du hier
gezaubert hast. Wie wir in den 2010ern gesagt haben, YOLO! Ja. Haben wir das gesagt? War das 2010?
Ich habe das nicht gesagt.
Ich auch nicht. Ach komm, jetzt spiel mal mit.
Na gut, dann habe ich auch YOLO gesagt.
Okay, gut. Ja, viel Spaß.
Ja, dann viel Spaß damit.
Und dieses ganze Drama in diesen paar Jahren, 2010, 11, 12, basierte im Prinzip auf einem einzigen falschen Klick. Also wenn man bei Facebook eine Veranstaltung erstellt hat und Leute einladen wollte, war am Ende dann standardmäßig so ein Häkchen gesetzt bei der Option öffentlich. Und diese Option öffentlich musste man durch Löschen des Häkchens deaktivieren, damit die Veranstaltung dann privat ist.
Ja.
Also wenn man das Häkchen nicht setzt, ist im Prinzip ganz Facebook eingeladen. Also alle.
Und dann kann es halt auch sein, dass ganz Facebook kommt.
Genau. Millionen von UserInnen, jeder kann die Veranstaltung sehen, jeder kann zusagen. Und so kam es eben zu der berühmtesten deutschen Facebook-Party am 3. Juni 2011, auch bekannt als Tessas Geburtstag. Würde ich dich
viel sagen, das Lachen hier in Hamburg.
Es war in Hamburg, das kann ich direkt mal sagen. War jemand auf Tessas Geburtstag?
Ja, wirklich?
Ernsthaft? Ja. Ja,
komm hoch. Magst du hochkommen? Das glaube ich nicht.
Das ist ja der Wahnsinn.
Du kannst dich auf den Sessel setzen, ich setze mich auf den Boden.
Du bist jetzt einfach für den Tap, solange der Tap dauert, einfach unser Gast. Wie heißt du denn? Bist du Tessa?
Warte mal, unterhalte.
Ich bin Sina.
Hi Sina.
Und das Gruselige ist, ich habe heute schon mal über Tessas Geburtstag geredet.
Wirklich?
Ich habe gehört, manche reden so über das Römische Reich.
Ich denke
sehr viel.
In Hamburg redet man über Tessas Geburtstag.
Ich denke sehr unverhältnismäßig oft über Tessas Geburtstag.
Okay. Also ich würde sagen, wir machen das so. Ich führe jetzt chronologisch einfach mal durch Tessas Geburtstag durch. Ich frage dich dann an gewissen Stellen, ob du mit deinen Eindrücken ergänzen kannst. Und du musst dir mit Miguel so ein bisschen das Mikro teilen.
Ich muss kurz dazu sagen, ich war auf einer Hausparty am selben Abend.
Ja.
Ich hatte schon Alkohol getrunken.
Ah,
ich
weiß, okay. Das heißt, die Erinnerungen sind so ein bisschen
verschwommen.
Okay, ja, gucken wir mal. Also Tessa hat auf jeden Fall bei Facebook eingeladen zu ihrem 16. Geburtstag, Sweet 16, und dachte, sie hätte nur ihre Freundinnen eingeladen. Sie wollte 15 Leute einladen, hat vergessen, dieses Häkchen wegzuklicken, und anstatt die Freundinnen einzuladen, hat sie alle eingeladen. Und diese Einladung hat sich unglaublich schnell verbreitet. Tessa hat in dem Interview erzählt, wie dann im Chemieunterricht plötzlich unglaublich viele Anrufe und Nachrichten reingekommen sind. Und dann hat sie einfach in der Schule im Unterricht gesehen, fuck, es haben 5000 Leute zugesagt für meinen Geburtstag, wo 15 Leute kommen sollten. Sie stand total unter Schock. Sie musste ab dem nächsten Tag die Schule durch den Hintereingang betreten, weil vor der Schule alles voll war mit Kamerateams, vom Fernsehteams.
Die Schule meines Bruders übrigens.
Im Interview stand, es war nicht mehr möglich, auf Klo zu gehen. Die Zusagen standen zwischenzeitlich bei 15.000 Menschen. Natürlich hat Tessa, wie jeder es machen würde, die Party abgesagt. Natürlich hat sie ihr ganzes Facebook-Profil deaktiviert, aber es war halt einfach viel zu spät. Also das hat sich komplett verselbstständigt. Leute haben Kopien dieser Veranstaltung erstellt, sich weiterhin eingeladen. Es war nicht mehr zu stoppen. Und es war wirklich so, dieser kleine Sweet 16-Geburtstag stand bevor, 15.000 Leute haben sich angemeldet und es war jetzt nicht so, dass Tessa irgendwie eine große Halle gemietet hatte oder einen Schützenverein zumindest, nein, die Party sollte bei ihren Eltern zu Hause stattfinden und sie hat in der Einladung die private Adresse ihrer Eltern veröffentlicht. Und das war hier in Hamburg, in Hamburg einem kleinen Bramfeld. Reihenhaus. In Bramfeld ist ein kleiner Stadtteil.
Was war
denn
die Adresse genau, würde mich interessieren.
Dazu kommen wir noch. Bramfeld in Wandsbek.
Neben Wellingsbüttel.
Es ist wirklich eskaliert, muss man sagen, im Vorfeld. Es hat sich schnell verbreitet. Die Medien sind alle draufgesprungen. Jede Zeitung, jeder Radiosender hat berichtet, weshalb es sich noch mal mehr verbreitet hat. Es wurden irgendwie Posts abgesetzt, es wurden T-Shirts gedruckt. Es gab einen Tessa-Song.
Wir freuen uns auf dein Gesicht, wenn wir vor deiner Tür stehen. Halt, Hamburg wird dann bei dir sein und selber für dich singen. Tessa, Tessa, wir kennen uns nicht. Doch uns egal, wir feiern mich und saufen uns jetzt dicht. Wodka, Bier, Wein, Sambuca, Tequila und Red Bull. Haschisch, Ecstasy, Marihuana, das wird toll.
Kannst du das noch mitsingen?
Also die Erinnerungen kommen wieder auf jeden Fall.
Also ihr könnt euch vorstellen, was jetzt bei Tessa zu Hause abgegangen ist. Dieses kleine Reihenhäuschen musste sich jetzt wie kurz vor einer Zombie-Apokalypse verteidigen gegen möglicherweise Tausende von Jugendlichen out of control. Und die Eltern von Tessa haben tatsächlich einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, die das Grundstück verteidigen sollten. Man sieht in so alten Beiträgen, gibt es echt viele von, dass da die ganze Zeit so Security auf und ab geht. Unter anderem Spiegel TV ist vor Ort und versucht mit den Eltern zu reden und die Eltern sind not amused.
Hier im Hamburger Stadtteil Bramfeld wohnt Tessa. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Mutter ist wortkarg.
Entschuldigung, könnte ich Ihnen gerade eine Frage stellen?
Nee. Wollte nicht, keine Frage beantworten. Es kamen dann zum Glück, muss man sagen, nicht 15.000 Leute, sondern 1.600 immerhin. Und du warst mittendrin. Was war es für ein Gefühl?
Also erstmal gab es ja nicht nur den Security Service, es gab ja auch berittene Polizei. Also das ist eigentlich meine hervorstechendste Erinnerung an diesen Abend.
Es gibt wirklich Bilder von diesen Pferden inmitten dieser grölenden Menge.
Ja,
die genau. Ja, kapitulieren mussten. Ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick, da, wie die Stimmung war.
Unaufhaltsam nähert sich das Partyvolk dem Ort der Begierde. Tessas neue Facebook-Freunde wollen sich amüsieren. Und sie bringen etwas mit. Durst und ein Ständchen.
Es ist wie ein riesiges Straßenfest voller Jugendliche, die Facebook haben.
Leute aus aller Welt treffen sich hier, um Tessa zu feiern. Und das auf jeden Fall positiv daran.
Saufen. Freitag. Ich hab Feierabend, ich kann saufen.
Tessa, als ich das erste Mal sah, da wusste ich, dass es um mein Herz geschehen war.
Das war erst der Anfang.
Also eine Frage, hast du Tessa denn gesehen an dem Abend?
Nein, und Tessa war, glaube ich, auch nicht zugegen. Ne?
Tessa ist zu ihren Großeltern geflohen. Sie war gar nicht da. Aber das ist alles passiert und da kannst du mich jetzt gerne wieder ergänzen. Es wurden Mülltonnen angezündet, eine Gartenlaube brannte nieder, Autos demoliert. Es flogen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper. Partygäste nahmen Vorgärten auseinander, Zäune wurden niedergetrampelt, so der Polizeisprecher. Einige machten sich auf Garagendächern gemütlich, zur Abkühlung oder auch nur zum Urinieren, nutzte mancher den nahen Bramfelder See. Wie war es im See?
Also erstmal muss ich sagen, Straßenfest finde ich noch sehr nett ausgedrückt. Mhm. Ich war auch nur so eine Dreiviertelstunde da, möchte ich sagen, von der ich sehr viel stand. Also von den ganzen extremen Sachen habe ich gar nichts mitbekommen.
Böller, Sprechchöre, besoffene, nackte Leute, die in den See gesprungen sind. Und es sind richtig echte Jugendliche gekommen. Also muss ich vorstellen, aus dem Internet richtig echte Jugendliche. Gar nicht so, wie Spiegel TV sich die Jugendlichen vorgestellt hatte.
Ohne Tessa!
Richtig feiern scheint doch angesagter zu sein als virtuell im Chatroom. Vergessen sind die vielgerühmten Vorzüge im Netz. Und auch kontaktgestörte Computer-Nerds fehlen.
Ja, Ich finde das so geil, das ist halt so die Zeit, wo zum ersten Mal so Sachen aus dem Internet, also wo so Flashmobs aufkamen, das kriegst, ist halt so einfach Internetgeschichte, die man da so sieht, wie zum ersten Mal so klar wird, so ah, die Leute aus dem Internet, das sind echte Menschen, kontaktgestörte Computer-Nerds, also echte Leute kamen und echte Straftaten sind passiert. Ich habe den verletzten Polizisten, glaube ich, vergessen, mit der großen Wunde im Gesicht. Naja, also Tessa war nicht da, das haben wir schon erzählt, geflohen zu den Großeltern. Schade eigentlich, weil sie einen ganz besonderen Moment verpasst hat. Den habe ich auch in der Spiegel-Reportage entdeckt. Ein kleines Goldstück, was ich euch nicht vorenthalten will. Da wird so ein Opa gefragt, was er so von dieser Facebook-Jugend hält, die da in seiner Straße auftaucht. Und dann passiert was Unglaubliches. Es springt eine Bilderbuch 2011-15-Jährige ins Bild und kreiert einfach ein Meme.
Älteren Anwohnern bleibt nur das Staunen.
Sehen Sie Unterschiede am Verhalten der Jugendlichen heute im Bezug zu früher?
Ja, früher wäre ja gar nicht.
Na, Alter, alles flockig!
Hat man das 2011 gesagt? Alles flockig? Da habe ich mich so gefreut. Sie ist wirklich so bei dem Opa auf der Schulter. Na, Alter, alles flockig. Wie so ein Rowdy, so ein Teenie-Rowdy. Und der Opa gibt aber zero fucks und macht halt weiter mit seiner Einordnung von der Jugend von heute.
War ja gar nicht die Technik vorhanden, um das zu machen. Da hat man vielleicht ein Telefon gehabt oder jemandem eine Karte geschrieben und das war's dann. Aber das ist heute, ja, ich weiß nicht. Also, man müsste auch, die Jugendlichen müssten auch davon ausgehen, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist.
Danke für die Einordnung. Früher haben wir uns Karten geschrieben. Das ist einfach, war das einfach gar nicht Thema. Ne? Das ist auch generell einfach nicht so gut, findet er. Tessa war einfach ein Star für ein paar Wochen. Gegen ihren Willen. Hat dann am Ende, glaube ich, auch die Schule gewechselt. Da weißt du vielleicht wieder mehr drüber.
Ich glaube, ja. Aber ich habe auch ein bisschen mitbekommen, dass sie sich danach ein bisschen drin gesuhlt hat. Also sie hat auch freiwillig davon berichtet.
Ja, also ich finde es richtig krass einfach, dass wir hier quasi eine Zeitzeugin sitzen haben.
Ja, wirklich, das ist so ein richtiger ZDF-History-Moment, das einfach, einfach aus dem Publikum, wir haben es wirklich nicht geplant. Also wir haben so aus Spaß hinter der Bühne haben wir so gesagt, ja, vielleicht war jemand da. Aber jetzt bist du wirklich da.
Was ich euch auch nicht vorenthalten will, ist die Einordnung, die bei volle Kanne dann noch passiert ist.
Das ist ja wirklich, also Deppen gibt es eben überall, ne? Auch auf Facebook.
Oh, das ist ja jetzt schon öfter mal passiert, ne? Solche Sachen hier, ich mach das mal öffentlich und dann kommt sowas.
Ja, ein falscher Klick, also da muss man im Internet sowieso aufpassen, ne? Wenn du da einmal...
Ja. Ein falscher Klick, da muss man aufpassen im
ist
Internet.
Ist so eine Sache,
auch,
ne?
Auch ein bisschen das Motto unseres Podcasts, genau, muss man sagen.
Wollte ich gerade sagen. Weißt du was? Ich war auch mal auf einer Facebook-Party.
Wirklich?
Ja.
Auf wessen?
Es war auch das Jahr 2011. Es war in Düsseldorf Himmelgeist. Das ist ein extrem schickes Villenviertel. Und dort hat die Gastgeberin zwei kapitale Fehler begangen. Zum einen hat sie gesagt, ich glaube, der Wortlaut in der Einladung war, Freunde bringen Freunde mit und deren Freunde bringen Freunde mit. Und der zweite Fehler war der sogenannte Tessa-Fehler. Sie hat auf öffentlich geklickt.
Und du warst quasi Freundes.
Exakt, ich wurde mitgenommen von einer Freundin eines Freundes, also exakt das. Ja. Und es war eine öffentliche Veranstaltung auf Facebook und es war krank. Es war tagelang, also in Düsseldorf, ich komme ja nicht aus Düsseldorf, aber das habe ich mir erzählen lassen, das Gesprächsthema. Zwei Wochen vorher hat die ganze Stadt, alle zwischen irgendwie 17 und 20, nur noch über diese Party geredet. Die ganze Stadt wusste davon. Und das war auch so ein ländliches Stadtteil, Düsseldorf, Himmelgeist ist so wirklich rich, abgelegenes Haus, ehemaliger Gutshof, 19. Jahrhundert, schön renovierte Villa. Mhm. Und die Tochter war alleine, hat diese Party gefeiert im Gutshaus der Eltern. Also es war wirklich so super posch und rich in dem Haus. Und es sind Menschenmassen dahin geströmt. Wie viele das waren, weiß ich nicht genau. Aber es hat wirklich die ganze Zeit permanent gescheppert und geklirrt, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Die hatten so super schöne Treppengeländer irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Die wurden einfach rausgerissen. Die waren weg. Die gab es dann nicht mehr. Es gab in der Küche eine Essensschlacht.
Ist das wirklich so? Oder ist das
wirklich passiert?
Die ganze Menschheit belügt mich, glaube ich. Ich war nie auf so einer Veranstaltung, aber sowas gibt es tatsächlich.
Das Bücherregal wurde leergeräumt, es wurde ins Klavier gepisst. Plötzlich, als man schon dachte, okay, es ist gerade nicht cool, was in diesem Haus abgeht, ist ein Auto rangefahren. Fremde Leute sind aus dem Auto reingestiegen, sind ins Haus rein, haben den Fernseher rausgetragen.
Nein.
Sind damit weggefahren. ein Partygast wollte das Auto aufhalten, hat sich drangehangen, wurde noch so ein bisschen mitgezogen.
Ach, Scheiße. Die Panzerknacker waren auch so Freundesfreunde, die dann noch so...
Es war einfach komplett Schrott, dieses Haus. Das war total krass und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich war auch relativ schnell wieder weg.
Ja, hast du richtig reflektiert damals.
Da war ich super reflektiert. Da habe ich einfach gesagt, wisst ihr was, Leute? Macht euer Ding, aber ich piss nicht ins Klavier. Nee. Also es gibt irgendeine komische Kategorie für gepflegte Männer, nämlich metrosexuell. Und was zum Teufel ist das für ein weirdes Konzept und für ein Begriff? Und da habe ich dann nochmal so ein bisschen nachgeforscht. Ich habe einfach mal den Wikipedia-Artikel Metrosexualität geöffnet und erfahren, dass es ein Begriff ist, der aus Metropolitan und Sexualität zusammengesetzt ist. Und es bezeichnet einen extravaganten Lebensstil heterosexueller Männer, die keinen Wert auf Kategorisierung in ein maskulines Rollenbild legen.
Ah, also straight, die sich waschen.
Das ist es im Prinzip, ist es das. Also der Ausdruck wurde 1994 von einem britischen Journalisten, nämlich Mark Simpson, publiziert im Independent. Und Mark Simpson ist ein Autor, der viel über so Sexualität, Queerness, Popkultur schreibt, unter anderem auch eine Morrissey-Biografie geschrieben hat und immer sehr viel polarisiert und die Community so sehr spaltet. Und ich habe so das Gefühl, metrosexuell soll so super schlau und irgendwie wissenschaftlich klingen, aber es ist einfach die Erfindung von einem random Journalisten. Es ist eine Wortneuschöpfung aus Metropolitan und Sexual, beziehungsweise irgendwie auch metrosexuell, heterosexuell. Also es wird irgendwie so kombiniert, okay, das ist jetzt ein Mann, der tritt irgendwie Metropolitan weltmännisch auf. Mhm. Und zum anderen ist er aber auf jeden Fall hetero. Wobei natürlich der Grad der Körperpflege oder Wahl des Outfits oder wie oft die Person sich rasiert, absolut nichts mit der sexuellen Orientierung tun hat. Also er bezieht sich auch nur auf Männer. Also irgendwie wird die Kategorie Geschlechter auch noch mit reingeworfen.
Ja, da wird mal wieder alles in einen Topf geworfen und durchgerührt. Also es hat sich quasi ein heterosexueller Mann für andere heterosexuelle Männer ausgedacht.
Nee, ist selber auch, so wie ich es verstanden habe, ist er auch queer.
Ah, er ist queer, okay.
Und hat das eigentlich so ein bisschen als Kritik an Konsumverhalten, an der Marketingindustrie, also dass sich da jetzt auf so ein neues Rollenbild sozusagen oder Identität, wie man es auch immer definieren möchte, gestürzt wird, hat er eigentlich wohl kritisch gesehen. Aber wie es dann aufgenommen und verwendet wurde, war dann wiederum komplett Marketing. Also es hat so ein bisschen so ein Eigenleben.
Ist außer Kontrolle geraten.
Out of control geraten. Also und was halt auch bei Wikipedia steht, oft wird der Begriff nicht nur umgangssprachlich so definiert, als kleide sich der heterosexuelle Mann wie ein Schwuler, was gängige Klischees über männliche Homosexualität zitiert. Und ich habe auch das Gefühl, das war es auch total so in der öffentlichen Wahrnehmung. Also es ist halt ein Begriff für Männer, die halt gerne mal duschen wollen, aber deshalb bloß nicht schwul sind.
Sich mal die Augenbrauen zupfen oder die Haare blondieren oder irgendwie sowas.
Oder mal einen Ohrring tragen wollen oder so.
Das ist so fucking strange.
Das ist wieder kein Gender-Gaga dann, oder was? Das ist so, was? Das ist okay, da sind alle, stimmt, das macht Sinn.
Nein, das ist eine wissenschaftliche Analyse.
Es ist so wild und es wurde einfach von der ganzen Welt übernommen und selbstverständlich benutzt, wie zum Beispiel in einem MoMA-Beitrag von 2003, den habe ich ausgebuddelt. Den zeige ich euch mal eben, der lohnt sich.
Heteromacker, aufgepasst. Naturschweiß und Kernseife, das ist vorbei. Metrosexuell heißt der Trend, nämlich hetero bleiben dürfen und trotzdem Sinn für Style und Beauty haben. Ganz so wie David Beckham und Co. Jean-Paul Gaultier hat dafür jetzt das ultimative Kosmetikset auf den Markt gebracht, inklusive Lipgloss, Abdeckstift und Puder. Vorsicht Mädels, die Waschräume gehören nicht mehr nur euch.
Wow.
Alles klar.
The cringe.
So unangenehm.
Also heterosexuell bleiben dürfen, finde ich auch so geil.
Ja, also, das ist so, wenn man die Eltern dann beruhigen will, so nach dem Motto, der Sohn, der schminkt sich plötzlich, aber der ist nur metrosexuell. Macht euch keine Sorgen, der will nur gut aussehen, aber er bleibt trotzdem heterosexuell, ganz wichtig.
Ich finde einfach so allgemein so krass, wie obsessed Leute sind mit so Kategorisierung oder so Sachen einordnen zu wollen, ist jetzt jemand schwul oder nicht? Wieso müssen wir immer alles so direkt kommentieren, wenn uns was irgendwie auffällt oder so einordnen?
Das ist wirklich die Frage und wo du gerade sagst, Einordnung, das ist auch ein gutes Stichwort, weil da haben sich jetzt alle großen Medien in Deutschland dran versucht. Hier zum Beispiel ein Sternartikel von 2005, Überschrift, ein bisschen schwul.
Boah, nee.
Schwul leben, aber nicht schwul sein. Der allerneueste Mann lebt seine weibliche Seite aus, steht aber trotzdem auf Frauen und kommt damit ungemein gut an. Schwul leben, aber nicht schwul sein, ist die Devise.
Aus welchem Jahr sind die?
2005.
Wow.
Das ist wirklich komplett wild. Und in fast jedem Artikel ist immer der Inbegriff des metrosexuellen Mannes David Beckham. Weil er hat gepflegte Fingernägel und rasiert sich und hat gezupfte Augenbrauen und hat auch schöne Frisuren. Und das finde ich jetzt auch geil. Experten gehen davon aus, dass rund ein Drittel der männlichen Bevölkerung in den USA zumindest eine Tendenz zur Metrosexualität hat.
Was also heißt das denn?
Ganz, ganz weird. Irgendwie wird da plötzlich so irgendwie Aufklärung und Wissenschaft betrieben rund um dieses. Also da ist halt jemand, der interessiert sich für Kultur und legt auch mal Wert drauf, wie er aussieht. Und dann brauchen wir plötzlich irgendwie eine Fantasiekategorie für
Leute, die kein Motoröl unter den Fingernägeln noch haben.
Ja.
Also was heißt neue Kategorie? Es ist ja auch eine ganze Kategorie an, also es ist ja eine neue Sexualität. Also sie sagen ja, metrosexuell,
ja.
Aber okay, de facto bleiben sie ja heterosexuell, sie pflegen sich nur.
Es hat absolut nichts mit Sexualität zu tun. Es ist einfach komplett
weder mit Sexualität falsch. Noch mit Geschlecht.
Und auf irgendeine Art auch, aber mit Metropolitan. Und dann habe ich nämlich noch einen Artikel gefunden, wo mal alle aufgelistet sind, über die man das so sagt, von oe24.at. Da steht zum Beispiel Zac Efron noch mit auf der Liste. Der Frauenschwarm verdeckt kleine Unreinheiten gern mit etwas Concealer. Seine Augen betont er mit etwas Mascara. Dann haben wir noch Enrique Iglesias. Nur weil ich mich um mein Äußeres kümmere, bin ich nicht homosexuell. Er verwendet auch gerne Make-up. Dann David Beckham, of course. Da finde ich auch einen geilen Satz. Da erzählt Victoria Beckham, dass ihr Mann auch genauso lange im Bad braucht wie sie selber. Außerdem haben die Beckhams zwei getrennte Badezimmer, da jeder von ihnen so viele Schönheitsprodukte hat, dass diese nicht in einem Raum Platz hätten. Skurril.
Skurril.
Skurril. Ein Mann, der ins Badezimmer geht. Dann Cristiano Ronaldo, er ist immer top gestylt. Dann haben wir hier noch Ryan Reynolds auf der Liste, Brad Pitt. Da steht, der Schauspieler stylt sich vor allem für Events am roten Teppich gerne auf. Hä? Also für was denn sonst stylt man sich gerne auf, als wenn man auf einen roten Teppich geht? Also das ist so ein seltsamer Topf, der da irgendwie aufgemacht wurde für Männer in den 2000ern. Dann steht da noch Seal drauf. Er geht einmal die Woche zur Maniküre. Justin Timberlake, Markus Schenkenberg verwendet Antifaltencreme, wenn das nicht eitel ist. Justin Bieber hat ein eigenes Styling-Team, deswegen ist er auch metrosexuell. Und Colin Farrell sieht eh sexy aus, deswegen darf er auch metrosexuell sein.
Okay.
Ganz, ganz seltsam.
Dann hätte man sich konsequenterweise auch einen Begriff dafür ausdenken müssen, wenn sich Queere nicht waschen. Also, dass man dann quasi andersrum. Wie heißt das dann? Was ist das
aber
denn für eine neue Sexualität?
Ist es so ein Begriff, das ist eigentlich spannend, weil das ist ja so ein Begriff, den andere outen, ja diese Leute als Metrosex. Gibt es so Leute, die sich selber als Metrosex
dass man diesen Moment hat. Mama, ich bin metrosexuell.
Und das ist kein Witz, Miguel, das ist die Überschrift von einem Deutsche Welle-Artikel.
Nein!
Mutter, ich bin metrosexuell. Er lackiert sich die Fingernägel und wechselt seine Frisuren häufiger als seine Freundin. Der metrosexuelle Mann von Welt gibt sich ab jetzt ein bisschen schwul. Die Kosmetik und die Modebranche jubeln. Also,
oh nein.
Also das, was da halt immer so ein bisschen mitschwingt, das war Deutsche Welle, ne? Das ist kein Scheiß, das war einfach durch die Bank
nicht Bild-Zeitung,
ein weltweites
nicht Fokus.
Phänomen. Und das, was aber immer so ein bisschen mitschwingt, ist eben so dieses bisschen Konsumkritik und Marketingkritik, ne? Die Kosmetik- und Modebranche jubeln. Also Metrosexuelle sind anscheinend eine neue wichtige Zielgruppe für die Mode- und Kosmetikindustrie. Das war ja eigentlich, wie ich das verstanden habe, auch eigentlich Part von diesem Artikel, den dieser Mark Simpson geschrieben hat. Also, dass er kritisch gesagt hat, das ist irgendwie so eine neue Konsumkultur und die wurde dann angeblich von einer amerikanischen Marketingfrau aufgegriffen und dann wiederum zu einem Instrument von Marketingpropaganda gemacht. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Eine Frau hat mir das weggenommen. Also es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Was ich aber ganz interessant fand, ich habe einen Ausschnitt gefunden von einer Talkrunde bei Skobel, unserem Nachbarn hier im Studio-Nachbarn. Skobel. Da war Georg Uecker 2009 in der Talkrunde, der dieses ganze Thema, finde ich, auch sehr lustig einordnet.
Queer. Metrosexuell, der Begriff ist natürlich völliger Unfug.
Queer ist vielleicht
und
besser.
Ich glaube schon, dass es ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Und man sagt, Frauen freuen sich auch, wenn ihre Männer mal ab und zu eine neue Unterhose kaufen oder auch mal ein bisschen auf ihre Körperlichkeit achten. Das ist ein Fortschritt. Aber das, was jetzt überspitzt dargestellt wird, ist reines Marketing. Ich freue mich immer, wenn im Zeitschriftenladen jetzt Männer verklemmt auf Men's Health und Fit for Fun gucken, genauso wie Frauen jahrzehntelang immer auf die Frauenzeitschriften gucken, weil da steht dieselbe Lüge jetzt drauf, die Männer mit Sixpacks und daneben steht, so sehen sie 5 Minuten am Tag, so sehen sie in 3 Wochen auch so aus. Und Männer stehen mit ihren Bäuchlein da und gucken so ein bisschen verstohlen runter. Und ich sage, das ist eine Emanzipation auf falschem oder sehr geringem Level.
Hammer. Find Hammer.
Ich für 2009 eine überraschend coole Einordnung. Also, dass ihm da auffällt, so auch männlich gelesene Menschen sind jetzt mal mit unerreichbaren Schönheitsidealen auf einmal konfrontiert, auf Zeitungscovern, weil die Industrie es plötzlich auf sie abgesehen hat. Fand ich irgendwie einen sehr interessanten Gedanken.
Georg Uecker ist eh eine Legend. Ja. Der hat, glaube ich, den allerersten homosexuellen Kuss im deutschen Fernsehen in der Lindenstraße vollzogen, in einer Fiction-Serie.
Wirklich?
Ah ja, richtig, da war was. Also fand ich irgendwie eine ganz coole und treffende Einordnung. Das, was du eben angesprochen hast, Nemo, gibt es jetzt Männer, die quasi sagen, ich bin metrosexuell, habe ich nicht richtig gefunden, aber es gibt anscheinend Männer, die sich auch davon wiederum distanzieren.
Nein, ich bin nicht metrosexuell!
Also dafür, dass es da jetzt extra einen Begriff für Männer gibt, die auf gar keinen Fall schwul sind, gibt es trotzdem Männer, die sich davon distanzieren. Zum Beispiel habe ich einen GQ-Artikel über Neymar aufgestöbert. Übrigens, wir reden hier so casual über Neymar und Cristiano Ronaldo, dass die auch problematic sind und da einiges an Vorwürfen gibt, kann man auch gerne nochmal googeln. Das würde ich hier gerne einmal nur lassen, dass wir das auf dem Schirm haben. Da steht, Neymar polarisiert. Extravagante Frisuren, rasierte Beine und ein Faible für Mode. Metrosexuell wie einst David Beckham sei er aber nicht. Das stelle der Fußballer jetzt klar. Neymar Doppelpunkt. Ich sehe mich nicht als metrosexuell. Das ist alles so verfahren.
Metrophob finde ich das. Man
könnte es ja fast schon wieder als woke bezeichnen, dass man mit diesem Begriff jetzt brechen will. Ich glaube, das ist hier nicht die Absicht.
Hast du die deutsche YouTube-Ära so um 2010 bis 2016 in etwa verfolgt? Warst du da drin?
Nee.
Perfekt, dann lass doch darüber mal sprechen. Aber dann kann ich dich ja in diese Welt vielleicht heute einführen. Ja. Kennst du irgendwelche Namen? Also bestimmt, also die großen Namen natürlich.
Ich kenne die großen YouTuberInnen-Namen schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da mal hingesetzt hätte und mir auf Ernst jetzt mal so ein Bibi-Video reingefahren hätte. Das war irgendwie nicht so mein Vibe und vielleicht auch gar nicht so meine Zeit, da muss man, glaube ich, so genau richtig alt sein.
Also ich war damals auf dem Peak meiner Pubertät in der Schule und habe dementsprechend einiges davon mitbekommen. Waititi natürlich, aber
klar, die habe ich auch mitbekommen. Genau. Und so Cold Mirror, solche Größen, das da
die kommt
durchaus
in der Doku auch vor.
Das habe ich auch mitbekommen, aber dann gibt es da so ganz viele, die kann ich alle nicht zuordnen so richtig.
Wer ist es denn? Hast du Namen? Also vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen.
Ich kenne Bibi.
Ja.
Ich kenne Dagi.
Ja.
Ich kenne Julienko. Julian Bam.
Mhm.
Fresh Torge.
Ja.
Unge.
Unge, so? Dem gehört mittlerweile halb Madeira.
Zählt auch Rezo?
Ja, würde ich schon sagen. Der ist ein bisschen später dazugekommen, aber.
Dann haben wir denn noch. Hier, berühmt für das Merkel-Interview, Alexi Bexi.
Genau. Ja, der hat immer so deutsche, also so englische Songs auf Deutsch übersetzt, deutsche Texte gemacht.
Okay.
Ganz groß natürlich war auch noch damals Dagi B's Boyfriend Lion. Ach, der wird heute auch noch eine Rolle spielen.
Ja.
Ansonsten hast du eigentlich viele der großen Namen gesagt.
Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wofür die jetzt so jeweils irgendwie stehen. Ich weiß jetzt, wer so hauptsächlich so Make-up und Prank-Content macht, das schon. Mhm. Aber was die jetzt so einzeln dann auszeichnet, da bin ich gar nicht drin. Da freue ich mich, dass ich das heute endlich mal erklärt kriege.
Ja, das erklärt jetzt mal 10 Jahre danach oder 15 Jahre danach. Ja, also wir haben gerade schon viele Namen gesagt. Es gibt natürlich unzählige mehr, auch so Leute wie Simon Desue, die Außenseiter und so weiter, die damals alle sehr, sehr groß waren in den deutschen Kinderzimmern, so zwischen 2010 und 2016.
Genau,
eben auch in meinem. Die kennst du, kennst du nicht?
Nein, wer ist das?
Die Außenseiter waren so die ersten großen YouTuber.
Scheiße.
Die haben damals 2005 ihren ersten Kanal sogar schon gegründet, als YouTube gerade frisch war. Und die werden heute eine große Rolle spielen. Die haben auch so Sketche gemacht und so sehr überdrehte, Comedy-Sketche, wie auch immer. Also ich habe sehr viel davon geguckt, auch wenn ich sagen muss, dass davon sehr, sehr wenig bei mir übrig geblieben ist. Ich habe fast nichts davon mit ins Erwachsenenleben genommen und habe wirklich diesen Content so in meinem Gehirn irgendwo in der hintersten Ecke verramscht.
Als ob das gar nicht so wichtig wäre.
Als ob das
was
gar nicht so wichtig
so
war.
Kriegt.
Deshalb hat es jetzt nochmal Fun gemacht, über diese Doku da mal kurz den Deckel aufzumachen, in diesen Abgrund reinzuschauen und wieder zuzumachen. Und mein Hauptteil der Tabs nachher drehen sich dann um die sogenannte Gangtour. Aber dazu später mehr. Da musste ich jetzt offensichtlich erstmal so ein bisschen
ich
reinführen.
Ich habe noch nie von Gangtour gehört.
Wirklich?
Nein,
nicht?
Gar nicht.
Oh mein Gott, das war huge. Und das war auch viel Drama.
Drama. Also ich kann dir heute viel Gossip und Drama versprechen. Alles rund um die Gangtour. Aber erstmal möchte ich mit dir ein bisschen über diese Doku sprechen und überhaupt diese ganze Era. Also ich habe wirklich nicht alle geguckt. Ich war sehr auf Waititi fokussiert damals und auch so ein bisschen Simon Desue, muss ich zu meiner Schande gestehen. Da erinnere ich mich noch an dieses Video. SchülerVZ ist unnötig. Kennst du das noch? Hast du das hier gesehen?
Nein.
Oh mein Gott, Caro, das ist wirklich, das ist auch, also muss man auch nicht gesehen haben. Aber das war irgendwie so huge für mich damals. Simon Desue, der by the way Shirin David entdeckt hat. Er war der Erste, der zu Shirin gekommen ist und gesagt hat, hey, lass doch mal ein Video mit uns machen. Also Simon Desue hat Shirin David groß gemacht, die ja heute einfach ein major deutscher Popstar ist. Und Simon Desue hat irgendwelche kriminellen Machenschaften in Dubai hinter sich gebracht und dann irgendwie so einen öffentlichen Zusammenbruch in einer Reality-Show gemacht. Also es ist irgendwie alles total wild. Und ich erinnere mich eben auch noch gut an Cold Mirror, die hast du auch gerade schon genannt. Die fand ich auch sehr lustig damals. Hab auch den Eindruck, die ist bis heute wahnsinnig stabil. In der Doku kommt sie als wahnsinnig moralisch sauber rüber, denn sie hat bis heute keine einzige Werbung vor einem ihrer Videos geschaltet und das finde ich super stabil.
Ja, das
stabil.
War immer ihr Ding. Keine Werbung. Die ist ja dann immer zu Funk, glaube ich, gegangen.
Genau.
Und so fortgeführt quasi. Und sie ist ja berühmt geworden für diese Harry Potter Synchros, die ich natürlich dann... Ja,
die musst du doch bestimmt geguckt haben.
Die habe ich natürlich geguckt und fand man damals so irgendwie lustig und sie ist aber auch voll, also checkt so diese J.K. Rowling Problematik und spricht das öffentlich an und ist irgendwie, ja, sie ist einfach cool.
Insgesamt muss man zu dieser ganzen Era sagen, das tut mir wirklich leid, aber das ist alles so ein großer Ramsch und so ein großer Schrott, den man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr angucken kann. Aber gerade deshalb mochte man das damals ja irgendwie, weil es eben so low-effort-mäßig produziert war und die waren irgendwie genauso scheiße wie man selbst.
Early brain rot.
Ja, und die hatten so wenig Production Value und haben damit aber eine riesen Reichweite aufgebaut und waren einem deshalb irgendwie sehr nah und haben einem ja auch irgendwie versprochen, wir sind ein bisschen wie ihr und man hatte so ein bisschen das Gefühl, man wäre mit denen befreundet. Und in dieser Doku kriegt man jetzt eben so schöne Inside-Einblicke aus dieser Zeit, wie das anfing von so diesem pubertären, naiven, ja, wir machen einfach mal so Spaßvideos in unserem Kinderzimmer hin, bis zu einer nicht mehr kontrollierbaren Medienmaschinerie, bei der unglaublich viel Geld geflossen ist, irgendwie toxische Fans komplett ausgerastet sind und eben von dieser neuen, unberechenbaren Medienmacht.
Du hast plötzlich eine Reichweite wie ein Fernsehsender. Da ist ein gewaltiger Druck auf dir.
Heute kann sich einer mit einer Videokamera selbst drehen, das Ganze ins Netz stellen und quasi über Nacht berühmt werden.
Also es war wirklich, wirklich huge damals und alle diese Leute hatten irgendwie öffentliche Beziehungen untereinander, also entweder freundschaftlich oder romantisch wie Dagi B und Lyant, Shirin David und Melina Sophie haben in einer WG gewohnt, sind das alles, ich schaue gerade in deine Augen und die werden immer größer.
Melina Sophie. Who's that?
Ja, sie war auch so, war halt so YouTuber-Urgestein. Okay. Mhm. Also die hatten dann irgendwann sogar ein eigenes Printmagazin, die Bravo Tube Stars. Waititi hatte eine eigene Fernsehsendung auf RTL 2. Also diese klassischen Medien haben sich dann irgendwann auch so an die rangewanzt. Und natürlich überall da, wo Reichweite ist und kaufwillige Teenager, da kommen natürlich dann auch irgendwann Leute dazu, die unglaublich viel Geld von einem wollen. Und so begann dann da, so wird es auch in dieser Doku beschrieben, dann so diese Goldgräberstimmung. Und eine Person, die in dieser Doku auch zu Wort kommt, die zu dieser Goldgräberstimmung beigetragen hat, ist Christoph Krachten. Sagt dir der was? Christoph Krachten.
Irgendwas sagt mir das.
Christoph Krachten ist irgendwie ein total merkwürdiger Charakter in diesem ganzen Business. Der war eine ganze Ecke älter als diese ganzen anderen YouTuberInnen, hat aber ein YouTube-Interview-Format gemacht, was ich auch immer geguckt habe damals. Das hieß ClickZoom. Er hat das erste YouTuberInnen-Management gegründet namens Mediakraft.
Ja, das kenne ich.
Also er hat quasi darin dieses Geld gesehen und
diese
gemerkt.
Ganzen Werbedeals rangeholt.
Und wie jetzt in dieser Doku gespillt wurde, war aber die Art und Weise, wie Christoph Krachten versucht hat, diese jungen Menschen an sein Unternehmen zu binden, nicht immer so die fairste Art und Weise, sag ich mal. Mhm. Hier erzählen die Außenseiter, die größten YouTuberInnen damals, wie sie Christoph Krachten getroffen haben, der versucht hat, sie unter Vertrag zu nehmen. Und hör dir mal an, mit welchen Methoden.
Es gab auf jeden Fall so einen Moment, wo wir schon in Düsseldorf gewohnt haben. Und er kam, um uns zu überreden, bei Mediakraft einzusteigen.
Wen ich wirklich versucht habe zu überzeugen, das waren die Außenseiter.
Das ist er.
Das habe ich minutiös vorbereitet. Ich wusste, wenn ich zu den Jungs gehe, werden die versuchen, mich unter den Tisch zu saufen. Ich habe erstmal ganz gute Gene. Ich war lange in Russland und habe dort das Saufen gelernt. Und zweitens habe ich vorher ein Glas Öl getrunken, was die Wirkung des Alkohols deutlich senkt.
Und wo wir dann schon leicht angetrunken waren, packt er diesen Vertrag aus und meinte, hey Jungs, jetzt ist der Moment. Und ich war mir dann so, warte mal kurz, gerade sehr unpassend.
Ja, okay, also ich habe es anders erlebt, aber ist auch egal.
Ja, gute Basis für eine berufliche Zusammenarbeit.
Ist das nicht wild? Also er hat junge Menschen mit Wodka besoffen gemacht und dann einen Vertrag unter die Nase gehalten.
Beziehungsweise hier dreht das so, er wusste schon, die werden saufen.
Ja, das ist seine Version der Geschichte und sagt ja dann, also rappt das Ganze ab mit, ja, die haben das wohl ein bisschen anders erlebt. Es ist irgendwie alles ein bisschen fragwürdig, was mit diesem Mediakraft zu tun hat. Und trotzdem hatte diese Firma Mediakraft halt diese unglaubliche Monopolstellung, weil sie die einzigen waren, die sich um das Management von YouTuberInnen gekümmert haben. Und das hat dann eben diese YouTube-Welt gespalten. Und nach dieser Erfahrung haben die Außenseiter dann folgenden Move gemacht und haben ein neues Netzwerk aufgemacht mit dem Namen Tube One. Das sollte so eine Art Gegenentwurf zu Mediakraft sein. Und haben da dann einige ihrer Kollegen innen mit rübergenommen und daraus entstand dann die sogenannte Gang.
Okay.
Wie findest du den Namen Gang so für so eine Gang? Man weiß nicht genau, woher der Name kommt bis heute, ob jetzt die Fans so kreativ waren oder die Kreativen selbst, um auf diesen Namen Gang
sind halt eine Gang
zu kommen.
Mal.
Und was diese ganzen Leute, auch wenn sie sehr unterschiedliche Sachen gemacht haben, halt alle geeint hat, war, dass sie alle ihren Fans eigentlich vermittelt haben, dass sie mit denen befreundet sind, was auch in der Doku als super toxisch erzählt wird, weil die Fans dann irgendwann so obsessed waren mit diesen Leuten, dass sie teilweise gedroht haben, dass sie sich ritzen werden, wenn Dougie und Lyant sich trennen sollten. Die standen dann irgendwann vor den Häusern von diesen Leuten und haben die so richtig gestalkt und es war eben nicht mehr zu kontrollieren, weil es eigentlich eine recht kleine Branche war, die super beschissen organisiert war mit so zwei kleinen Managements im Hintergrund und trotzdem hat dann Tube One diese besagte Gang-Tour angesagt. Also alle Mitglieder der eben aufgezählten Gang sollte auf Tour gehen.
Die Gang-Tour.
Also das ist ja ein No-Brainer, ne? Ja. Aber da fragt man sich jetzt natürlich,
was machst du auf so einer Tour?
Was machen diese Leute auf der Tour? Weil, na gut, das sind zwar alle junge Menschen, die machen ihren Content im Internet, aber jeder hat so seine Sparte, die haben im Prinzip nichts miteinander zu tun. Die eine macht Schminkvideos, der andere macht Comedy, die anderen machen Musik. Was machen die jetzt zu zwölft auf einer Bühne?
Ach, die sollten auch alle zusammen immer auftreten.
Ja, also die haben so unterschiedliche Konstellationen gehabt. Ja, die wussten das selber nicht so genau.
Das hat den meisten wahrscheinlich schon gereicht, die einfach mal zu sehen.
Genau, und also das war eigentlich der Hauptgrund.
Ja, das war so huge. Also sie hatten ja so eine unfassbare Fanbase an jungen Leuten. Das hat ja schon gereicht, dass sie da einmal winken wahrscheinlich.
Dass sie einfach mal auf die Bühne kommen, darüber wackeln, einmal Hallo sagen und dann wieder gehen.
Ja.
Und in etwa so war es dann auch. Also dieser Auftritt ging 60 Minuten insgesamt mit 12 Leuten. Simon Desue hat als DJ aufgelegt, plötzlich. Out of the blue war er DJ. Ape Crime haben wohl ein paar ihrer Parodiesongs gesungen. Shirin hat auch etwas gesungen. Und der Rest war halt mal so kurz auf der Bühne, hat irgendwie so das Publikum angeheizt, war da, hat die anderen bei ihren Songs supported. Obwohl es 12 Leute waren, hatten sie eigentlich kein Programm und kein Material. Aber das hat der Stimmung bei diesen aufgepeitschten Teenagern unten in der Halle keinen Abbruch
getan. Das will ich jetzt sehen. What the fuck?
Sie hopsen einfach nur so auf und ab. Ja, das war das Video Gangtour aus Fansicht.
Wow.
Also sie rasten komplett aus. Die Leute auf der Bühne hopsen einfach nur so auf und ab.
Und das Publikum hopst auch und kreischt.
Also Teenager sind ja mit ihren Obsessions und ihrer Fanliebe ein bisschen special, ne? Aber meistens trifft es ja dann Leute, die irgendwie eine Band sind oder MusikerInnen.
Oder die irgendwie unerreichbar sind.
Unerreichbar. Ja. Und da war das jetzt eben dieses Merkwürdige.
Du kannst mit denen in den Kommentaren chatten. Zum ersten Mal sind
aber sie machen ja nicht wirklich etwas, beziehungsweise sie wurden erst berühmt, haben sich dann überlegt, na gut, dann könnte ich auch Musik machen.
Ja, die haben deren Alltag begleitet, die haben einfach eine Nähe zu denen aufgebaut, wie das halt so ist. Wie du schon gesagt hast, die haben sich angefühlt, als ob die befreundet sind für die Und es war einfach das Größte, jetzt mal da zu sehen, wie die Bibi winkt. Nee, Bibi war ja nicht dabei, die Dagi.
Wie so eine Parade in Disneyland.
Ja, wirklich.
Ja. 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 Also nach einer Stunde war das Ganze vorbei. Aber was noch versprochen wurde, war, dass es nach dieser Show persönliche Meet and Greets gibt mit Fotomöglichkeit, aber halt in Hallen, wo tausende Menschen sind, die Fotos wollen von ein Dutzend Menschen, die auf der Bühne stehen. Also dementsprechend, das hätte man gut organisieren müssen, damit da niemand zu Schaden kommt, was es aber halt nicht war.
Also es gab einfach gar keine Distanz zwischen diesen YouTube-Stars und dieser Meute an pubertierenden Teenagern. Also wenn du eine Tour veranstaltest, du kommst du doch auf die Idee, dass man da irgendwie
Security
sowas
braucht, jemand, ja, der das organisiert. Ja. Vielleicht hast du einen Tisch zwischen dir und den Fans bei dieser Größe, ja, ja, von Stars, die die waren zu, ja, diesem diese Zeitpunkt.
Wahrscheinlich wegen dieser jungen, unerfahrenen Managements, die da irgendwie, ja, ja, aber seltsam auch Veranstaltungsorte, dass die da irgendwie nicht von sich aus mal sagen, ja, hör mal, da kommen hier eine Million kreischende Teenies.
Ja, ich glaube, die haben das einfach alle unterschätzt. Also die waren, ja, so, die haben diese ganze Welt unterschätzt, mhm, haben nicht gemerkt, dass diese FollowerInnen und AbonnentInnen halt echte Personen sind, die halt super distanzlos sind und wirklich das Gefühl haben, okay, sie dürfen da jetzt Freunde umarmen. Mhm. Das ging eben so weit, dass Dagi dann von einem Fan auf den Mund geküsst wurde. Und das hat wiederum dazu geführt, dass so eine Uneinigkeit in der Gruppe, in der Gang herrschte, wie man nun genau mit solchen Fällen umzugehen hat. Also wo fängt Fanliebe an, wo hört sie auf, wo liegen bei wem die Grenzen? Das kann ja auch durchaus sehr unterschiedlich und individuell sein. Plötzlich waren alle miteinander im Streit und haben irgendwelche Statements aufeinander gegeben. Und diese ganze Tour war eben einfach ein reines Desaster. Und komischerweise haben sich dann sehr schnell darauf fast alle im gleichen Jahr dann auch getrennt. Plötzlich haben sich alle gehasst und es lag irgendwie so offen. Und diese heile YouTuber-Innenwelt, die es quasi vor dieser Gangtour gab, gab es dann danach gar nicht mehr so. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich das Thema auch abschließen, aber kann das, glaube ich, nicht so schön selber sagen, wie das Liont 2021 nochmal zusammengefasst hat.
Also die Gangtour ist, glaube ich, das Letzte, was ich in meinem Leben vermisse. Es war eine absolute Katastrophe. Manche von den Leuten, die dabei waren, waren auch einfach egal.
Also es war eine absolute Katastrophe und das Letzte, was er vermisst.
Also ich bin irgendwie ganz froh, dass ich durch diese Achterbahn der Gefühle nicht durchgegangen bin. Ich habe nochmal Tabs aufgemacht zu Horrorclowns. Was war das denn eigentlich?
Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist noch nicht so lange her.
Nee, wir hatten 2016 auf einmal ein Problem mit Horrorclowns für so ein paar Wochen. Hä? Es wirkt irgendwie wie so ein weirder Traum. Aber wir hatten kurz eine weltweite Horrorclown-Plage. Ich habe mich da noch mal ein bisschen reingearbeitet.
Weltweit war das?
Ja, das ist in den USA losgegangen, hat sich dann verbreitet, 2016. Clowns an sich sind irgendwie creepy. Eigentlich braucht es gar keine Horrorclowns. Aber es gibt dieses Horrorclown-Phänomen laut Wikipedia anscheinend schon seit den 80ern in den USA. Also da wurden schon mal Personen gesichtet, die sich als Gruselclowns verkleidet haben und andere erschreckt haben. Aber diese richtige Welle, die kam jetzt eben Mitte der 2010er. Out of the blue. Da waren plötzlich alle Medien voll mit Horrorclowns. Immer mehr Sichtungen wurden gemeldet. Zuerst in den USA, genau. Ich habe jetzt nicht rausbekommen, ob das jetzt die Ur-Horrorclown-Sichtung von 2016 war. Aber es war wohl so, dass Ende August 2016 ein kleiner Junge in North Carolina auf so zwei bedrohliche Typen in Clownskostümen gestoßen ist, die ihn in den Wald locken wollten. Was extrem, aha, creepy ist. Und seitdem hat sich das in den USA ausgebreitet und dann auch in vielen europäischen Ländern. UK, Frankreich, Deutschland war es dann irgendwann auch soweit. Nicht alle von diesen Sichtungen wurden natürlich bestätigt. Da waren auch viele Falschmeldungen dabei, vor allem Anfang 2016. Sodass sich da wahrscheinlich zunächst so eine Urban Legend gebildet hat. Aber dadurch, dass es dann wieder viele Nachahmer-Clowns gab, hat sich das dann verselbstständigt und ist dann real geworden.
Genau, weil das hatte ich nämlich auch im Kopf, dass da in Deutschland vor allem die Springerpresse und so, die war wirklich über Wochen obsessed mit dem Thema Horrorclowns.
Ja, du sagst jetzt über Wochen. So, im Endeffekt war das, glaube ich, einfach so eine Woche Mitte Oktober. Es kommt uns so vor, weil es einfach so präsent war.
Es war super präsent.
Es war wie so ein Spuk, der, ja, einfach da war und dann wieder vorbei. Also Clowns mit Äxten waren auf einmal ein Thema oder sowas hier.
In Greifswald ist Dominik einem solchen Clown begegnet. Frühmorgens wartet sie nichtsahnend auf ihren Bus.
Und dann kam von dort drüben eine komische Gestalt aus der dunklen Ecke. Und als er dann dichter kam, habe ich dann festgestellt, dass das nicht so ganz in Ordnung ist, wie er da mir entgegenkommt. Und dass er irgendwas Großes in der Hand hat.
Das Große ist wohl eine Kettensäge. Dominik flieht. Der Gruselclown verfolgt dann einen vorbeifahrenden Radfahrer und verschwindet.
Also, solche Sachen sind passiert. Also, ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich reagiert hätte, wenn mir ein Psycho-Clown mit der Kettensäge entgegenkommt.
Ich weiß auch noch, dass dann wirklich so diese Warnung rumging. Also, ich war damals so 18, 19. Ich weiß, dass ich in Berlin zu dem Zeitpunkt gewohnt habe. Und dann hieß es so, geh bitte besser, wenn es dunkel ist, nicht mehr raus, weil die Horror-Clowns laufen gerade draußen rum. Man weiß nicht, was passiert.
Shit was real.
Ja, wirklich. Shit was really real.
Und es war halt eben nicht nur so, dass das Clowns waren, die irgendwo creepy im Dunkeln rumstanden, sondern, wie wir gerade gehört haben, die haben teilweise auch angegriffen, die haben Leute bedroht.
Scheiße.
Die hatten Äxte, die hatten Kettensägen, Baseballschläger, manche Messer, Pistolen und auf Leute losgegangen.
Aber haben die sich irgendwo vernetzt oder war das einfach so, okay, wir machen das jetzt alle und haben irgendwie diesen komischen Spaß daran?
Ich glaube, es ist so ein Dark Trend. Ich weiß es nicht genau. Und was es auch gab, den Trend dann wiederum, dass die Leute versammelt haben, um Clowns zu jagen. Also so Hetzjagden auf Clowns. Da ist, glaube ich, aber nicht so wirklich viel bei rumgekommen. Aber so eine Art Gewaltspirale kann man schon sagen, weil dann wiederum Leute auf Leute losgegangen sind, die als Clown verkleidet waren. Also irgendwie, es war eine wilde Zeit.
Das ist für mich so ein typisches Prä-Corona-Problem. Was wir damals für Probleme hatten. Da sind wir einfach plötzlich, müssen wir uns mal 2 Wochen um Horror-Clowns kümmern. Danach direkt Pandemie, Krieg, Faschismus, alles wieder aufgekeimt. Aber damals waren noch so Horror-Clowns einfach mal das größte Problem.
Ja, wobei man sagen muss, also diese Straftaten und Körperverletzungen, das war ja wirklich ja nicht so witzig. Und die Polizei hat sich natürlich auch zu Wort gemeldet in den Medien und gesagt, was man am besten tun kann, wenn man plötzlich mit einem Horrorclown konfrontiert ist.
Aus Sicht der Polizei ist es immer ratsam, aus einer Situation herauszukommen.
Also weglaufen. Polizei rät am besten weglaufen. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Und was soll die Polizei auch machen, wenn man den Täter beschreibt? Ja, also grüne Haare.
Rote Nase.
Rote Mund.
Es muss Eckart von Hirschhausen sein. Das ist für mich der einzige Horrorclown, der noch überlebt hat.
Auf jeden Fall waren diese Horrorclowns super gruselig. Und ich weiß noch, wie wir uns zu der Zeit alle darüber unterhalten haben. Ich musste aber ein bisschen drüber lachen, als ich gesehen habe, wie diese Frau das hier beschreibt.
Das ist eine Art der Bedrohung auch, finde ich. Also es gehört sich einfach nicht so, es ist Menschenrechtsverletzung.
Das ist eine Menschenrechtsverletzung, genau.
Horrorclowns sind Menschenrechtsverletzungen. Dann hat sich Stephen King eingeschaltet sogar.
Auch Schriftsteller Stephen King, der den Horrorclown in den 80er Jahren populär gemacht hat, appelliert auf Twitter. Hey Leute, es ist Zeit, die Clown-Hysterie runterzufahren.
Shit is getting real. Shit is getting serious.
Ja, wenn sich Stephen King einschaltet und mal mit einem ermahnenden Wort beitritt, dann ist die Lage ernst.
Also ganz Deutschland war irgendwie in Aufruhr. Gewalttätige Horrorclowns waren real. Die Medien waren voll damit. Auch das Frühstücksfernsehen. Und da finde ich ganz interessant, mit welcher Energy jetzt das Frühstücksfernsehen-Team da über die Horrorclowns spricht.
Zu dem Mann, wo wir alle sagen, genau richtig gemacht. Endlich hat ein Gruselclown, ein Horrorclown, was auf die Nase bekommen. Aber so richtig.
Eins auf die 12. Da werden wir jetzt auch alle mal denken, irgendwie hat es mal einer verdient, ehrlich gesagt. Weil
ja, weil die Situation war wirklich richtig gefährlich. Der war nämlich auf der Brücke, sehen Sie gleich selbst, 25 Jahre ist der Mann selber alt, der das erlebt hat. Auf der Brücke kommt der Horrorclown und will ihm mit der Axt eins übergeben.
Und will ihm mit der Axt eins übergeben.
Endlich, einer hat es mal verdient, auf Fresse.
Und zwar wirklich so ein Typ, der wehrt sich jetzt auf der Brücke gegen einen Horrorclown, der ihm nachts mit einer Axt entgegenkommt. Also unfassbar creepy, so eine dunkle, einsame Brücke. Und der wehrt sich aber und bricht ihm quasi vorsorglich die Nase, wo das Frühstücksfernsehen sagt, yes, yes, endlich. Und da hat er sich auch eine geile Bauchbinde verdient vom Frühstücksfernsehen.
Da rannte er dann auf einmal und auf näherem Betrachten habe ich festgestellt, dass er eine Axt in der linken Hand hatte. Und
Christopher schlug Horrorclown K.O.
King.
Und das Frühstücksfernsehen schürt auch gar keine Beunruhigung am Ende des Beitrags.
Viele rechnen damit, dass es an Halloween zum Großangriff der Clowns kommt.
Eieieiei.
Ich glaube, der Großangriff der Clowns, soweit ich mich zurückerinnere, ist ausgeblieben.
Die sind dann einfach wieder verschwunden.
Die waren dann einfach wieder
weg. Oder hat Deutschland ein Gesetz erlassen?
Also ich weiß wirklich nicht, was das war. Diese ganzen Vorfälle waren alle so um Mitte Oktober rum. Es gibt also einen zeitlichen Zusammenhang zu Halloween auf jeden Fall. Alles in allem waren aber die meisten Berichterstattungen in Deutschland so eine gute Woche. Es fühlt sich länger an, aber
es war wirklich nur eine Woche?
Ja, es war ein ganz kurzer Zeitraum.
Also ich hätte es jetzt wirklich auf so 2 Monate geschätzt.
Genau, also es war gar nicht so lang, aber irgendwie ist dann doch relativ viel passiert in kurzer Zeit. Also mehrere 100 registrierte Fälle, glaube ich, allein in NRW, habe ich gelesen. So, und dann ist das irgendwann wieder abgeklungen. Also so Mitte November wurde dann schon nichts mehr registriert. Das ist irgendwie wieder so wieder ausgefadet.
Komplett. Also komplett. Von einem Tag auf den anderen waren die Horrorclowns.
Ich weiß es nicht
haben
genau.
Haben sich abgeschminkt und gedacht, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Wer natürlich super pisst war wegen der Horrorclowns, sind die guten Clowns. Also ich finde nichts lustiger als ein Mann im Full-on-Clowns-Kostüm, der ein seriöses Interview gibt für die Nachrichten.
Der Clownswahn kommt aus den USA und ist mittlerweile über den Teich geschwappt.
Oh, ihr passt.
Sehr zum Leidwesen echter Clowns.
Which is frightening.
Es ist schlimm für Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, denn Kinder wollen dann vielleicht irgendwann mit richtigen Clowns nichts mehr zu tun haben.
Es tut einem dann schon leid und es ist auch echt scheiße fürs Image. Ich habe gelesen, dass sich der Dachverband der Krankenhausclowns beschwert hat. Über das schlechte Image von Clowns. Der Dachverband Clowns in Medizin und Pflege in Deutschland ist deshalb der Meinung, die Gruselclowns seien überhaupt keine Clowns. Es sind wirre Menschen, die ihre destruktiven Neigungen nur auf diese armselige Art ausleben wollen. Deshalb sollen sie als Abgrenzung nicht als Clowns, sondern eher als Grinsefratzen bezeichnet werden. Also so beleidigen Clowns.
Ich finde es so geil, diese Erkenntnis, dass Clowns eine Lobby haben. Ja. Wie geil ist das denn? Also wenn irgendwas schiefläuft mit Clowns, stehen sofort ein paar andere Clowns auf der Matte und verteidigen ihre Clownerie.
Ja, und in den USA haben auch viele Berufsclowns dann Angst um ihr Image gehabt und um ihre Jobs und eine Gegenkampagne gestartet. Da finde ich aber jetzt den Hashtag der Kampagne nicht so ganz gelungen. Menschen, die als Berufsclowns ihren Unterhalt verdienen, fürchten darum, beim nächsten öffentlichen Auftritt plötzlich attackiert zu werden. Sie wollen sich deshalb am 15. Oktober in Tucson im Bundesstaat Arizona zu einem Hashtag Clowns Lives Matter Marsch versammeln und so für ein besseres Image sorgen. Ah. Ich weiß nicht, ob der Clowns Lives Matter Marsch so gut fürs Image war.
Also, scheiße, das sind wirklich, nicht die beste Idee
nein,
gewesen.
Horror-Clown-Tabs sind Tabs that keep on giving. Neißenstein.
Ja, ich fand die Sachen, die wir jetzt gehört haben in dem Supercut hier in dem Zusammenschnitt auch sehr Neißenstein.
Mhm.
Ich fand dich besonders Neißenstein jetzt
hör
hier
mal,
auch.
Hör auf.
Ja klar, man merkt richtig, dass du da mit beiden Beinen in den 2010ern gesteckt hast.
Mhm.
Ach ja, ach, so weit, so gut. Na, haben wir noch eine Cross-Promo heute am Start? Ja, eine frische. Ne? Die ist jetzt nicht aus der hier super. Wir können auch mal hier eine Best-of-Folge nur Cross-Promos zusammenschneiden.
Das wäre mal was.
Das wäre doch auch mal was. Aber da müssen wir noch ein bisschen liefern, weil die sind immer recht kurz. Deswegen müssen wir die jetzt neu einsprechen.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Achtung! Mysteriös.
Ja, denn wir empfehlen euch heute die Mystery-Crime-Serie Kühlrot in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wollen wir da mal reinhören?
Hören wir mal rein.
Es ist das Jahr 1917. Die Männer des Dorfes kehren von der Front zurück. Doch ihre Rückkehr ist nur von kurzer Dauer.
Hexe! Komm raus, ich will nicht mehr!
Kühlrot. Ihr findet den neuen Hörspiel-Podcast in der App der ARD Audiothek.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs.